ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Wenn Sie glücklicherweise von sich sagen können, Sie haben einen Beruf, der Sie ausfüllt, ja, herzlichen Glückwunsch. Zu Gast in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, ist ein Mann, der sagt, ich habe zwei Berufe und die füllen mich wunderbar aus. Christian Hermanns. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Hans. Vielen Dank für die Einladung.
Du bist kein Unbekannter bei SWR 1 Rheinland-Pfalz. Gestern Abend, ich glaube ab 20 Uhr bis 23 Uhr, hast du noch Nachrichten präsentiert bei uns bei SWR 1 Rheinland-Pfalz. Also, ein Kollege ist da. Das haben wir auch selten bei Leute. Aber nicht nur ein Kollege, sondern auch ein Arzt. Jetzt müssen wir die Begriffe mal auseinander dividieren. Notfallmediziner ist so ein klassischer Begriff. Eigentlich bist du Facharzt für Anästhesie.
Richtig, genau. Das
ist richtig gesagt. Okay. Genau. Und warum sind das die Notärzte?
Die Anästhesisten machen im Operationssaal all das, was man draußen auf der Straße oder schlimmstenfalls im Schlafzimmer bei einem Notfall oder Unfall auch braucht. Sie kümmern sich um Sicherung von Atmung und Kreislauf und können Narkose und viele andere Dinge. Und deswegen sind sie so besonders prädestiniert für diesen Job.
Aber der Begriff Anästhesiologie ist ein Zungenbrecher sondergleichen. Also wenn ich sage Notfallmedizin, mache ich zumindest mal nichts verkehrt.
Ganz genau. Das ist eine Säule dieses Faches.
Und da hast du auch noch mehrere Arbeitgeber. Ich frage mich, wie du das alles schaffst. Also dröseln wir mal auf. Krankenhaus Wesel.
Genau.
Niederrhein.
Ja, Intensivmediziner.
Ja.
Und dann Feuerwehr Kerpen in der Nähe von Köln, Notarzt.
Ja, kennt jeder durch Schumacher. Also wo Kerpen ist, weiß jeder.
Genau, das ist diese Stadt. Und dann bin ich bei der Bundeswehr noch ein bisschen tätig. So, das ist der medizinische Bereich.
Bundeswehr heißt auch im Ausland oder eher hier, Hubschrauber oder wie kann ich mir das vorstellen?
Eher hier in Köln im Zentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin der Luftwaffe. Das sind die Fliegerärzte im Prinzip und da bin ich im Bereich der Ausbildung tätig.
Wie schafft man das alles?
Indem man plant, ganz einfach. Also ich plane meine Jobs viele Monate im Voraus und halte mich auch relativ strikt daran. Das ist auch alles so gegeneinander ausgewogen, dass jeder genügend Arbeitstage bekommt. Und das funktioniert seit vielen Jahren recht gut.
Wenn jetzt eine Fee käme und sagte, Christian, du musst dich entscheiden, du kannst nicht mehr beides machen, du musst dich für einen Job entscheiden, Arzt oder Journalist, was würdest du machen?
Ja, natürlich Radiomoderator. Nein, ich glaube, ich könnte mich nicht entscheiden.
Die Antwort lasse ich nicht gelten.
Ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich in den Ruhestand gehen und würde von Erlebnissen...
Im Alter von 54 Jahren lasse ich auch nicht gelten.
Ich kann mich wirklich nicht entscheiden, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin ganz begeisterter Radiojournalist und Journalist, mache auch Filme teilweise und bin auf der anderen Seite aber genauso begeistert Anästhesist und Notarzt. Und immer wenn ich in dem einen Job bin, freue ich mich wieder auf den anderen.
Die Nachrichten sind ein besonderes Steckenpferd, also der Nachrichtenjournalismus. Mit dieser ganzen Verknappung, die Nachrichten nun mal so brauchen, man muss ja komplizierte Sachverhalte manchmal in drei Sätzen zusammenfassen.
Ja.
Warum ist das so reizvoll?
Gerade deswegen, weil die Welt ist sehr komplex, ist sehr vielfältig. Man muss ein Bild vom Hörer vor Augen haben. Was ist für ihn wichtig? Was ist für ihn in dieser Stunde wichtig? In welcher Mischung biete ich das zum Beispiel an? Und ich bin der Überzeugung, wir können viele Geschichten in 30 Sekunden oder 40 Sekunden packen, zumindest mal mit ihrer Relevanz und mit den wichtigen Punkten und mit der aktuellen Einordnung. Das, was alles danach kommt, dafür gibt es dann Magazinsendungen oder eine Tageszeitung oder Podcasts neuerdings, ja. Aber das ist das Faszinierende, dass man die Komplexität einer Geschichte kurz zusammenfasst in 6 oder 8 Sätzen.
Unter anderem arbeitest du in Wesel am Niederrhein, am dortigen Krankenhaus, hast da also auch eine Menge Erfahrung sozusagen mit medizinischem Arbeiten in der Provinz sammeln können, stellst gleichzeitig die These auf, wir haben über viele Jahre verschlafen, eine gute Medizin zu organisieren. Jetzt dreht sich das Nachrichtenkarussell in dem Thema ja vor allem darum, dass wir jetzt sagen, wir müssen im Grunde genommen Krankenhäuser schließen, zu teuer und die kleinen Krankenhäuser, die können das nicht so richtig, wir müssen uns beschränken auf die richtig fähigen großen Häuser, die spezialisiert sind. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
Ja, wir haben im Gesundheitswesen und in der Medizin im Augenblick ganz viele Baustellen. Man kriegt das ja zum Beispiel in den Nachrichten mit, wie viele Reformen jetzt im Augenblick anstehen, was alles angestoßen wird. Dieser Tage jetzt zum Beispiel die Verbesserungen für die Hausärzte. Wir kriegen das mit. Wir merken, wir haben ohnehin zum Beispiel bei uns da auf der Intensivstation ganz viele sehr, sehr erfahrene, kompetente, motivierte Kolleginnen und Kollegen. Aber trotzdem fehlt es dann manchmal auch. Da kann eine Schicht nicht vollständig besetzt werden zum Beispiel. Oder jemand scheidet aus dem Beruf aus, wo man so denkt, ach Mensch, das ist ja schade. Oder es kommen erst recht viel zu wenige in den Beruf hinein. Und das war für meine Begriffe schon seit vielen Jahrzehnten absehbar. Und deswegen haben wir gerade so viele Baustellen und so viele divergierende Interessen.
Liegt das nur am Geld? Ich meine, Medizinstudienplätze einzurichten ist teuer. Wer Medizin studieren will, muss irre Anforderungen erfüllen, tollen Abiturschnitt, Test machen. Viele scheitern dran, obwohl sie liebend gerne Arzt würden und vielleicht auch gut wären. Also sind wir da einfach nur zu geizig?
Ich nehme mal den Abiturschnitt zum Beispiel. Ich kenne viele Schwestern oder viele Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, die durchaus in der Lage wären, gute Ärzte zu sein, weil sie sehr empathisch sind, weil sie sehr ausdauernd arbeiten, kompetent arbeiten. Aber die haben nicht diesen Abischnitt, um den Studienplatz zu bekommen. Auf der anderen Seite merken wir, dass uns tausende Ärzte fehlen. Heute schon und in den nächsten Jahren erst recht. Und da hätten wir viel früher ansetzen müssen. Und man hätte priorisieren müssen. Was ist uns wichtig?
Aber das tun wir immer noch nicht. Wir schränken ja immer noch Leute groß ein.
Ja, wir kommen langsam dazu, glaube ich. Also wir wissen jetzt, unsere Sicherheit, unsere Verteidigung ist uns sehr wichtig. Bildung ist sehr wichtig. Und jetzt hat man gerade zum Beispiel auch nach der Corona-Pandemie verstanden, auch die Gesundheitsversorgung und die Pflege ist unglaublich wichtig. Und da muss man vor allen Dingen ehrlich mit dem Personal umgehen. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der lief dieser Tage an mir vorbei, ein Intensivpfleger, und sagte zu mir, Geld ist mir nicht wichtig. Und ich dachte so, will er dich jetzt aufs Korn nehmen? Mhm. Und dann habe ich verstanden, was er meinte. Es geht um die Wertschätzung, die die Menschen erfahren möchten. Ob das jetzt Ärzte sind, ob das jetzt Pflegekräfte sind zum Beispiel. Das Geld spielt natürlich eine gewisse Rolle. Ich möchte meine Existenz sichern. Aber eine ehrliche Wertschätzung zu erfahren und zu merken, ich werde mit meinen Kompetenzen, meinen Wünschen, meinen Möglichkeiten und Motivationen ernst genommen, das ist vielen Kräften noch viel, viel wichtiger.
Du bist mit deinem Standort, also deinem Lebensmittelpunkt in der Nähe von Aachen, in Heimbach an der Ruhr, da ja auch mit der Flut 2021 zumindest indirekt konfrontiert gewesen. Ruhr ohne H geschrieben, also der Fluss, der dabei am Niederrhein entlang fließt. Wie hast du das in Heimbach damals erlebt?
Das ging eben auch an diesem 14. Juli abends los, dass das Wasser stieg bei uns im Dorf und dass plötzlich der Dorfkern richtig überflutet war. Das konnte man sich bei uns bis dato auch nicht vorstellen. Und dann sind wir alarmiert worden. Ich bin auch Feuerwehrarzt, First Responder Notarzt bei uns im Dorf und bin dann zum Gerätehaus gefahren. Und dann kamen dann da die Familien, deren Häuser überschwemmt worden waren, zitternd mit hohem Blutdruck und so weiter, die wir dann betreut haben.
Waren da auch Leute in Lebensgefahr?
Zeitweise. Das habe ich so jetzt nicht miterlebt, aber in dem Augenblick, als die Flut dann einbrach, bei denen in die Häuser, in die Kellergeschosse, waren die durchaus in Lebensgefahr.
Was hast du von der Flut an der Ahr mitbekommen?
Ich bin über die Bundeswehr dann am Montag drauf ins Ahrtal geflogen. Da haben wir dann Material abgeholt. Ich hatte über das Wochenende Bereitschaft gemacht bei der Bundeswehr auf dem SAR-Hubschrauber.
SAR heißt?
Search and Rescue. Das sind die Rettungshubschrauber der Bundeswehr. Ja. Und habe dann mit Menschen gesprochen, die uns diese unglaublichen Geschichten erzählten. Also, dass da ein ärztlicher Kollege mit seiner Familie auf dem Dach saß und 5 Minuten später waren sie weg. Die ganze Familie weg. Und da merkte man erstmal, wie schlimm das alles gewesen ist und welches Ausmaß das alles gehabt hat, wie viel Trauer und wie viel Schaden dahinter stecken.
Es wurde danach viel diskutiert, auch politisch diskutiert, über mangelnde Ausstattung, über, was weiß ich, Hubschrauber, die gar nicht in der Lage gewesen sind, beispielsweise mit Seilwinden eingeschlossene Menschen zu retten. Wie hast du diese Diskussion in den letzten, es sind ja fast jetzt 3 Jahre her mitbekommen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, sehr engagiert. Da ist ja vieles gemacht worden. Es sind die Sirenen wieder aufgebaut worden. Gerade wenn es um die Hubschrauber geht, haben wir jetzt in Rheinland-Pfalz im Sommer 3 Hubschrauber mit Winde. Die sind natürlich immer so ein bisschen wetterabhängig, aber auch die örtlichen Hilfsorganisationen, Behörden stellen sich gerade neu auf. Es wird demnächst ein neues Lagezentrum in Koblenz geben für solche Naturkatastrophen. Und da ist doch schon einiges gemacht worden.
Haben wir alle nötigen Schlüsse gezogen?
Das glaube ich nicht, weil es ist immer noch ganz viel Arbeit zu tun und man bekommt ja jetzt im Laufe der Monate und Jahre auch immer neue Erkenntnisse, auch was Klimawandel und Wetterphänomene zum Beispiel angeht. Und auf all diese Dinge müssen sich ja gerade auch so die örtlichen Kräften ständig wieder einstellen, neues Material beschaffen, sich ausbilden lassen. Die Ausbildung ist ja ein ganz großes Problem gewesen zu diesem Zeitpunkt, dass man im Grunde genommen überhaupt nicht wusste, wie kann man auf so eine Masse von Notfall-Katastrophensituationen in den einzelnen Orten eingehen. Und dazu gibt es jetzt Einsatzpläne und die werden aber immer wieder aktualisiert.
Leute, Gast heute Vormittag ist Christian Hermanns, der mich nach wie vor fasziniert, dadurch, dass er im Grunde genommen mehreres gleichzeitig macht. Er ist Nachrichtenkollege aus unserer Nachrichtenredaktion und arbeitet als Arzt, im Wesentlichen als Notfallmediziner. Diese Radioleidenschaft ist also sozusagen die 50% Leidenschaft in einer Person. Du konntest gar nicht anders. Du bist da als Kind infiziert worden.
Richtig, das war 1982. Da durfte ich bei Radio Luxemburg bei den vier fröhlichen Wellen, wie es damals immer so schön hieß, am Kindertag teilnehmen. Mhm. Eine ganz prominente Partnerin damals war Anke Engelke. Mhm. Die war 3 Jahre, 5 Jahre älter als ich und durfte die Mittagssendung moderieren und ich durfte die legendäre Hitparade
also
moderieren.
Also 82, müssen wir mal sortieren. Du bist Jahrgang, ich glaube 70, ne?
69.
69, also warst du 12 oder 13
Jahre
alt?
Da war ich 12, genau.
Anke Engelke war 16, 17?
Ja, genau.
Etablierte Moderatorin, war ja damals auch ein irrer Stellenwert, dieses Programm.
Schon bei RTL auch, damals.
Ja, ja. Mhm. So, und du warst dann da für so eine Kinderveranstaltung in
Düsseldorf war ja. Das. Also Radio Luxemburg hatte 3 Studios, einmal in Luxemburg, einmal in Düsseldorf und einmal in Bonn. Und wir waren in Düsseldorf und haben dort dann ein Programm gemacht unter Aufsicht, Anleitung, Beratung der Profis. Und ich durfte die Hitparade moderieren, die legendäre, die Frank Elstner vorher mal moderiert hatte.
Also der Geist Frank Elstners wehte da sozusagen
absolut,
permanent.
Absolut.
Und das wurde wirklich gesendet dann auch?
Das wurde gesendet, das war sogar live mit allen Versprechern und allen falschen Betonungen, was wir uns da erlaubt haben. Und dann kamen dann halt hin und wieder mal so die Hinweise von Jochen Pützenbacher, lies es dir vorher mal durch. Und dann wusste man genau, okay, beim nächsten Mal mache ich es anders und mache ich es besser.
Bist du froh, dass es damals noch keine sozialen Netzwerke gab? Ich meine, die würden ja einige speichern, was da vielleicht an Peinlichkeiten auch passiert ist.
Nee, andersherum. Also ich glaube, wenn wir heute soziale Netzwerke als Journalisten nicht hätten, wir wären nicht so flexibel, wie wir es mittlerweile sind. Also allein, wenn ich mir vorstelle, dass ich von überall auf der Welt für SWR 1 in dieser Minute einen Beitrag machen kann, das wäre ohne Internet und ja auch soziale Netzwerke irgendwo nicht möglich.
Auf jeden Fall, das meinte ich aber nicht mit der Frage, sondern ich meinte damals, oder anders gefragt, hast du noch eine Kassette oder Kassetten von den Sendungen, die du damals gemacht hast?
Ah ja, die habe ich noch.
Und das wäre ja sonst im Internet auch möglicherweise sehr langlebig, was man da so gemacht
ja,
hat.
Ja, das könnte sein.
Zeit.
Das stimmt. Aber
hörst
die
du die
gibt
gelegentlich
noch
die Kassetten?
Ich habe sie lange nicht mehr gehört.
Okay. Jetzt bist du also unter anderem etablierter Nachrichtenmann in unserer Nachrichtenredaktion. Also gestern abends letzte Mal zu hören, zwischen 20 und 23 Uhr bei uns bei SWR1 Rheinland-Pfalz.
Genau.
Nachrichten ist ja ein zunehmend schwieriges Thema in Zeiten der Fake News. Wie erlebst du da deinen persönlichen Stellenwert?
Wir müssen sehr gründlich arbeiten, sehr aufpassen. Wir müssen wissen, dass es diese Gefahren gibt. Wir hatten gestern gerade diese Geschichte mit der russischen Propaganda zum Beispiel wieder, wo man dann auch so überlegt, ja, wo taucht das auf, wo schlägt sich das nieder? Sind wir damit irgendwo schon in Berührung gekommen? Wir in den Radionachrichten bei den Öffentlich-Rechtlichen, wir arbeiten ja nach festgelegten Prinzipien eigentlich. Also wir verlassen uns auf unsere Kollegen in den Studios, im Ausland, im Inland, auf die Nachrichtenagenturen. Und es gibt unter Radionachrichten Leuten einen ganz wichtigen Satz, der heißt be first, but first be right. Das heißt, wir lassen eine Meldung unter Umständen auch mal ein paar Minuten liegen, wenn die plötzlich kommt, und checken die erstmal gegen. Stimmt das denn überhaupt, was da gerade behauptet wird? Stimmt das von der Quelle her, vom Kontext her? Ist das für den Hörer jetzt wirklich relevant? Kann ich ihm das so erklären? Und da sind wir doch ein bisschen sensibler geworden in den letzten Jahren.
Christian, wir haben im Verkehrsservice die Nachrichten, dass es einen riesen Ansturm gibt auf den Nürburgring heute zum sogenannten Car Friday. Da hast du auch eine Geschichte, also eine persönliche Geschichte mit dem Nürburgring als Arzt. Ich vermute nicht so erfreulich, wenn ein Arzt am Nürburgring in Aktion tritt.
Ich bin damals als Gast mitgeflogen auf einem Rettungshubschrauber, habe da Filmaufnahmen gemacht und wir sind gelandet auf dem Nürburgring. Das war außerhalb der Rennsaison, also es gab diese Touristenfahrten und da ging es um eine Gruppe britischer Motorradfahrer, die auf der Nordschleife unterwegs waren und mehrere waren irgendwie ineinander gefahren. Zwei waren, glaube ich, tot. Und ich kann mich erinnern, dass ich an den Rettungswagen ging, um dort irgendwas rauszuholen und stieg über etwas. Und erst im Nachhinein ist mir klar geworden, das waren Menschenteile. Hm. Und deswegen habe ich großen, großen Respekt vor diesem Nürburgring.
Ja. Kannst du die Begeisterung, die viele Menschen ja hegen für den Nürburgring, für so eine Rennstrecke als Arzt nachvollziehen?
Als Arzt akzeptieren wir viele Begeisterungen und auch diese.
Du hast diverse Arbeitgeber, auch die Bundeswehr ist einer deiner Arbeitgeber. Die Bundeswehr hat eine veränderte Bedeutung. Bis vor wenigen Jahren hätte man noch gesagt, ja, brauchen wir die oder kann das weg? Jetzt ist die Sicherheitslage international deutlich schlechter. Wie groß ist deine persönliche Sorge, mit der Bundeswehr möglicherweise mal im Ausland im Einsatz zu sein, wo auch immer?
Ich könnte mir das durchaus vorstellen. Also ich habe öfter auch schon Patienten begleitet mit diesen Bundeswehr-Rettungshubschraubern zum Beispiel, Soldaten. Und ich könnte mir das durchaus vorstellen, wenn das Telefon klingelt. Ich bin Reservist, Oberfeldarzt der Reserve. Und das heißt, könntest du uns helfen? Könntest du einspringen, morgen Nacht mitfliegen, wohin auch immer? Das könnte ich mir schon vorstellen, weil ich glaube, dass das in der jetzigen Zeit auch unglaublich wichtig ist, dass man dieses System unterstützt und dass man das tut, was man tun kann.
Sehen nicht alle so. Also viele sagen, Mensch, lass uns da besser raushalten.
Ja, aber ich glaube, dass wir das nicht unterschätzen dürfen, was sich da gerade zum Beispiel in der Ukraine abspielt. Wir kriegen es ja im Nachrichtengeschäft stündlich, minütlich mit. Die ganzen Entwicklungen, viele Meldungen, die aus der Ukraine kommen, können wir in den Nachrichten zum Beispiel auch gar nicht unterbringen. Und wenn man das alles mal auf sich wirken lässt oder wenn man Interviews hört von Kolleginnen und Kollegen, Wassili Golot zum Beispiel in Kiew, was die dort erleben, wie die Menschen dort leben, dann denkt man eigentlich keinen Moment drüber nach, zu zögern, wenn die Bundeswehr dementsprechend eine Anfrage stellt oder stellen würde.
Und zur Frage, wie kriegt man beides unter einen Hut, könnte man auch die Antwort finden, man macht eben beides gleichzeitig. Also du bist auch zu sehen bei der Sendung mit der Maus als Maus-Live-Doktor.
Zu sehen, nicht zu hören.
Zu hören, okay.
Im Radio auf WDR 5.
Ja.
Ungefähr einmal im Monat, zweimal im Monat. Und ja, ich durfte beim WDR in den letzten 30 Jahren ganz viel machen und lernen und bin dem Sender sehr, sehr dankbar. Und auch diese Funktion haben wir dann gemeinsam erarbeitet, die Redaktion und ich. Und machen das jetzt da. Das sind Studiogespräche, zum Beispiel über Organe, Krankheiten, aber auch Phänomene, die Kinder interessieren. Wie entsteht ein Pups? Und ist der gefährlich?
Interessiert mich auch.
Ja.
Also dann erzähl mal so in 20, 30 Sekunden.
Ja, ne, also kann passieren. Ne, es gibt entsprechende Krankheiten oder es ist vielleicht auch mal ein Versehen. Oder wir erklären jetzt gerade Instrumente in der Arztpraxis. Oder wie arbeitet der Notarzt? Was macht der? Wie sieht das aus, wenn er an die Einsatzstelle kommt? Und das Besondere ist, den Kindern das so zu erklären, dass es sie interessiert, dass sie es verstehen und dass sie auch was mitnehmen. Gesundheitskompetenter werden, wie man heutzutage so schön sagt, oder zum Beispiel auch mehr verstehen, wie kann ich mir bei einer Krankheit im Notfall helfen, weil das ja unglaublich wichtig ist, auch um das Gesundheitssystem dann wieder zu entlasten oder sinnvoll zu nutzen. Und wir haben zum Beispiel auch während der Corona-Pandemie 50 Podcasts gemacht. Vom ersten Tag an haben wir erklärt, wie funktioniert die Maske, was ist eine Impfung, was passiert, wenn ich jetzt doch noch in die Ferien fahren möchte oder zur Großmutter ins Altenheim, ist die gefährdet. Das war eine hochspannende Zeit aus dieser Perspektive betrachtet.
Ein Thema war unter anderem, wie stellt man ärztlich den Tod eines Menschen fest? Was ja durchaus kein angenehmes Thema ist, schon gar nicht, wenn man das Kindern vermittelt. Wie macht man das?
Man überlegt, wie Kinder das erleben. Also zum Beispiel der Großvater stirbt, da kommt jetzt plötzlich eben der Arzt ins Haus, der geht nochmal zum Großvater. Man erklärt eben, wie der Sterbeprozess vor sich geht, dass da jemand krank wird, dass dann irgendwann das Bewusstsein schwindet, das Herz aufhört zu schlagen. Aber man nimmt den Kindern dann gleichzeitig auch die Angst und die Bedenken vor solchen auch extremen Situationen, versucht ihnen das einfach zu erklären. Er sieht aus, als wäre er eingeschlafen. Er ist natürlich noch ein gutes Stück blasser. Er mag vielleicht auch kalt sein, aber er ist irgendwo immer noch dein Großvater.
Was war dein Lieblingsthema aus dieser Arbeit als Maus-Life-Doktor?
Ach, die Wespenstiche kommen immer ganz gut an. Oder Geburten zum Beispiel. Oder Hubschrauber-Einsätze. Also alles, was irgendwie so vor allen Dingen im Erlebnisbereich der Kinder liegt, relativ direkt. Dass da ein Brüderchen geboren wird, Schwesterchen geboren wird. Und was irgendwie so ein bisschen spektakulär und geheimnisvoll ist. Das interessiert die Kinder ganz besonders.
Und diese Geschichte, die du gerade angedeutet hast, wie entsteht ein Pups? Also da muss ich zumindest noch fragen, stimmt es, was auf bayerischen Wirtshaustoilettentüren draufsteht, wenn es Arschall brummt, ist Herzall gesund?
Ja, genau. Also da fragen wir auch als Arzt immer mal wieder nach.
Du hast gerade schon mal, als das Mikro aus war, angedeutet, dass es im Krankenhaus in der Intensivstation auch schon mal Diskussionen gibt, wenn Patienten kommen, von denen eigentlich am Anfang schon klar ist, dass es eigentlich nichts mehr wird mit deren Genesung. So eine katastrophale Situation für die eigene Arbeit. Wie gehst du damit um?
Man versucht natürlich im Prinzip jede Lebensstunde rauszuholen, ob wir jetzt als Notarzt arbeiten oder Intensivmediziner zum Beispiel. Aber wir führen in der Medizin seit einigen Jahren doch eine ganz verstärkte Diskussion über Ethik. Was muten wir den Patienten zu? Was können wir für sie tun? Wie sieht ein würdiges Sterben aus zum Beispiel? Und damit werden wir auf der Intensivstation immer wieder konfrontiert. Und da überlegt man dann wirklich im Team von Tag zu Tag, welchen Weg gehen wir jetzt?
Aber kann man da großen Weg gehen? Also ich meine, wenn jetzt kein Angehöriger sagt oder eine Patientenverfügung vorliegt, bitte alle Geräte abschalten, dann läuft doch die Reise immer in Richtung das Leben möglichst lange erhalten, oder nicht?
Das stimmt. Geräte abschalten, das gibt es auch so in der Intensivmedizin nicht. Man versucht, die Informationen zusammenzutragen, die Befunde zusammenzutragen, die man hat. Man versucht, sich ein Bild davon zu machen, was wollte der Patient, was will der Patient, wie stehen die Angehörigen dazu und dann trifft man eine Entscheidung. Und das Wichtigste, was man in der Intensivmedizin lernen muss, ist auch mal loszulassen. Also irgendwann zu sagen, so, nach den geltenden Leitlinien, nach unseren Möglichkeiten, nach dem, was der Patient jetzt durchgemacht hat, haben wir alles getan, was möglich ist. Aber jetzt müssen wir mal drüber nachdenken, ob das Leben nicht zu Ende gehen darf.
Was sehr sinnvoll klingt, aber sind wir da insgesamt in unserem Krankenhausbetrieb auf dem richtigen Weg?
Ich glaube schon. Also gerade weil diese Diskussion über Ethik, über Vertretbarkeit von ganz aufwendigen Operationen zum Beispiel doch immer wieder geführt wird von vielen verschiedenen Fachbereichen. Und das ist durchaus im Bewusstsein des Pflegepersonals, der Ärzte, der Entscheidungsträger und kommt, glaube ich, auch mittlerweile in der Bevölkerung an.
Du hast da also gelegentlich 24-Stunden-Dienste, also Bereitschaftsdienste in der Intensivstation, bist für mehrere Patienten zuständig, musst also im Notfall eingreifen, wenn also das Eingreifen ärztlicherseits vonnöten ist. Da siehst du natürlich auch massenhaft Dinge, die dich wahrscheinlich dann in den Feierabend begleiten. Wie schaffst du da so die Trennung von diesem vielen medizinischen Problem, ich will nicht sagen Elend, aber diesen bedauernswerten Situationen?
Also man nimmt sicherlich viele Geschichten mit nach Hause, denkt nochmal so drüber nach, ist das gut gelaufen, was haben die Leute mir gesagt zum Beispiel. Aber eine ganz wichtige Entscheidung ist, man darf sich keinen Rucksack auf den Rücken setzen, der von Schicht zu Schicht immer voller wird, als Notarzt, als Intensivmediziner, weil sonst kann man die nächste Schicht eigentlich nicht mehr antreten. Also man muss gut ausgebildet sein, man muss aber auch irgendwie eine Einstellung, eine Beziehung zu seinem Job haben. Das soll jetzt nicht kühl wirken, aber die Schwestern, Pfleger, wir müssen am nächsten Tag auch wieder funktionieren. Und bei mir ist es so, dass mir meine wunderbare Familie da auch einen Rückhalt bietet.
Mal eine ganz blöde Frage, fast zum Schluss der Sendung. Macht das Spaß eigentlich, im Notarztwagen von Unfallstelle zu dringender Erkrankung und zur nächsten Unfallstelle zu fahren?
Es ist dankbar, würde ich sagen. Also wenn man mal die ganzen Einsätze nicht berücksichtigt, wo wir eigentlich nicht gebraucht werden, weil andere Dienste zuständig wären, dann kommen wir zu Patienten, die in besonderen Ausnahmesituationen sind. Und man ist doch immer froh, dann letztlich vom Krankenhaus wegzufahren und zu sagen, dem habe ich die Schmerzen genommen, den haben wir aus der Atemnot geholt oder wir haben eine Narkose im Straßengraben gemacht und der liegt jetzt im Schockraum, im Operationssaal und kann genesen.
Was ja nicht angenehm klingt, aber besser als mit Schmerzen quasi da zu liegen.
Auf jeden
welche
Fall.
Einsätze, die du angesprochen hast, sind im Grunde überflüssig?
Es gibt viele Einsätze, bei denen man denken muss, die Menschen haben nicht mehr die günstigste Beziehung zu ihrem Körper und zu Gesundheit, wissen sich auch nicht mehr selbst zu helfen zum Beispiel oder haben auch ein gewisses Anspruchsdenken. Wir haben ja in den vergangenen Jahren die Diskussion geführt über überlaufene Notaufnahmen zum Beispiel, weil Patienten nicht rechtzeitig zum Arzt gegangen sind, die Krankheit anders eingeschätzt haben zum Beispiel. Und da landen ganz viele Einsätze letztlich dann eben beim Notarzt.
Und was machen wir dagegen?
Wir müssen das ganze System von oben betrachten. Also wir müssen überlegen, was brauchen die Menschen heutzutage in einer Stadt? Wir haben mehrere Reformen versucht im Rettungsdienst, die alle nicht funktioniert haben auf Bundesebene. Also können wir die Probleme nur lokal lösen. Mit den verschiedenen Diensten, Ehrenamtlern, die es da so gibt. Und ich glaube, dass wir damit in der Zukunft ein sehr vernünftiges System aufbauen können, kombiniert mit Telemedizin und Gemeindenotfallsanitäter und was es da alles gibt.
Was ist so ein richtig schöner Einsatz als Notarzt, an den du dich jetzt so spontan zurückerinnerst?
Ich erinnere mich an einen Einsatz aus den letzten Wochen. Da wurden wir zu einem Verkehrsunfall auf eine Bundesstraße gerufen. Da waren zwei PKWs frontal zusammengestoßen und es waren vier Personen in den Autos drin und drei waren eingeklemmt. Und eingeklemmt heißt immer, das sind schon schwere Verletzungen. Und letztlich habe ich dann eine Patientin übernommen, habe die dann in die Uniklinik gefahren und wir haben miteinander gescherzt, weil sie dann anfing zu überlegen, ihre Hunde müssten doch jetzt zu Hause mal ausgeführt werden. Und die würden jetzt vor der Tür sitzen und wüssten nicht, wann Frauchen wiederkommt. Und da haben wir letztlich, obwohl wir kurz vorher eine ganz extreme Situation erlebt hatten, doch über private Dinge, über diese Situation geschmunzelt. Oder Geburten zum Beispiel.
Ich wollte fragen, wie viele Kindern hast du schon ans Licht der Welt geholfen?
So 5 oder 10 werden es wohl im Laufe der 20, 30 Jahre gewesen sein. Wir hatten letztens eine Geburt, da war die Mutter nicht in der Lage gewesen, eine Babyausstattung zu kaufen und wir mussten das Kind irgendwie einpacken. Wir haben natürlich auch unsere Hilfsmittel dabei, aber letztlich fehlte uns eine Mütze und wir haben die Mütze von der Mutter genommen, die natürlich viel zu groß war für das kleine Säuglingsköpfchen und das verschwand da drin, aber trotzdem hat die Kleine sich bei uns wohlgefühlt, hat sich dann an die Praktikantin rangekuschelt.
Sehr schön. Ich greife in meinen Geschenkrucksack. Am Ende von Leute ist immer Geschenkezeit. Christian Hermanns war Leute Gast. Er guckt schon ganz neugierig, was hole ich jetzt da raus?
Jetzt bin ich gespannt.
Ein Gesellschaftsspiel, das heißt Hitster. Es geht darum, dass man Songs raten muss, technisch unterstützt, dann durch Internetstreaming werden also Songs angespielt. Man muss die einsortieren in eine gewisse Zeit, wann die erschienen sind. Und ich schenke dir das deshalb gerne, weil du ja eine große Radioleidenschaft hast.
Ja.
Und ich habe das Spiel auch vor kurzem geschenkt bekommen und ich gewinne immer. Warum wohl? Weil wir ein bisschen besser Bescheid wissen.
Ich werde mich mal melden.
Gewisse Titel irgendwie gerade en vogue waren.
Tolle Idee, dankeschön.
Danke, dass du Leutegast warst. Christian Hermanns, alles Gute und frohe Ostern.
Gleichfalls.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.